Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich stehe heute Morgen unter extremem Druck. Wir haben die 10- bis 13-Jährigen hier und die haben gebeten darum, dass die Predigt nicht langweilig wird. Habe also meinen kurzen Überblick über die Chronik, die Stammbäume da drin, einfach gestrichen. Ich denke mir, das hilft schon mal. Und springen von daher mitten ins Neue Testament. Der Rest der Gemeinde muss damit leben können, okay? Im Neuen Testament beginnen wir mit einer kleinen Geschichte, wo Jesus jemand hilft, der zu ihm kommt und in Not ist. Ich lese einfach mal. Matthäus 15 ab Vers 21. Ach so. Es gibt sowas wie eine Präsentation dazu. Du kannst einfach auf die erste Folie klicken. Die ist grau. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Predigt grauenvoll wird oder so. Es ist einfach die Farbe, die voreingestellt war. Also, Matthäus 15 ab Vers 21. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine Frau aus Kanaan, aus jener Gegend und rief: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine kleine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Jetzt erfüll ihr doch die Bitte. Die hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und sagte: Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Das stimmt, Herr, sagte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrümel, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Das ist eine kleine Geschichte. Wer von euch sagt: Jesus ist mein Vorbild. Ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte so werden wie Jesus. Ich möchte den Charakter Jesu. Ja? Gut. Also, ich auch. Ja. Aber hier, wenn man solche Geschichten liest, dann fragt man sich schon, manchmal denke ich, wir müssen das Wort Gottes neu lesen, mit einem Blick, als hätten wir das noch nie gelesen. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir in der Lage sind, dein Wort frisch aufzunehmen, frisch zu verstehen und zu sehen, was da tatsächlich steht. Dass du abschälst jede falsche Blickrichtung darauf, alles, was wir althergebracht mit uns haben, was in uns reingeprägt wurde, was aber nicht wirklich mit dir übereinstimmt. Und wir bitten dich, dass du uns tief ergreifst und dass, wenn all das, was überkommen und alt und von Fremden dazugefügt wurde, wenn das weg ist, dass dann eine tiefe Liebesbeziehung übrig bleibt, die neu wird, die frisch wird, die stark wird. Danke dafür. Amen. Okay, also, da ist Jesus und da kommt eine Frau zu Jesus, die ein Problem hat. Ich habe davon viel gelernt für die Seelsorge. Sie sagt: Das und das läuft schief, meine kleine Tochter wird von einem Dämon gequält, und Jesus macht nichts. Er setzt sich erstmal hin und macht nichts. Und schließlich, weil die Frau nicht nachlässt, sagen die Jünger: Sag mal, könntest du jetzt nicht langsam aber sicher mal dazu übergehen, zu heilen, zu befreien, was auch immer gerade, die nervt uns, ehrlich gesagt. Und dann sagt Jesus: Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, wir hätten so einen Gemeindemitarbeiter, ja? Hauptamtlichen Pastor oder sowas, der, wenn jemand zu ihm kommt und sagt: Ich habe hier diese Not, sagt: Weißt du, in meiner persönlichen Rangfolge kommen die Hunde noch vor dir. Das sagt Jesus hier. Wie würden wir reagieren anstelle der Frau? Wir kommen mit unserer Not zu Jesus und sagen: Jesus, ich weiß, dass du derjenige bist, der heilen kann. Du hast am Kreuz alles getan und die Voraussetzungen geschaffen, und wir haben hier diese Not. Wir kommen zu einem Menschen, der im Dienst steht und der vollmächtig ist, und wir sagen zu ihm: Das ist unser Anliegen. Und dann sagt er: Das hier, da weißt du, so ein Hund, der wäre in meiner persönlichen Das ist einfach nicht richtig. Er vergleicht die Frau mit einem Hund. Was würden wir machen? Wir würden sagen, was bist du denn für ein Pastor? Was bist du denn für ein... Du willst ein geisterfüllter Mann sein? Hallo? Die Liebe Gottes soll durch dich durchfließen und dann wären wir weg. Richtig? Das wäre doch das, wie wir reagieren würden. Und was passiert hier? Die Frau sagt, stimmt. Erst sind die Kinder dran. Aber wenn du mich schon mit einem Hund vergleichst, bei den Kindern, wenn die essen, fällt auch mal ganz gerne was zu Boden. Und das fressen die Hunde. Und so ein Krümel würde mir reichen. Die Frau hat die totale Demut und die totale Glauben, den totalen Glauben. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß und er hilft ihr. Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Wer ist dämonisiert in dem Gleichnis oder in der Geschichte? Wer ist da belästigt, belastet? Hinter wem ist der Teufel her? Hinter der Tochter, hinter dem Kind. Die anderen Aspekte finde ich interessant. Und wie gesagt, man liest ganz, ganz gerne und oft darüber weg. Ja, und dann war Jesus und dann war diese Frau und die Frau hat gebettelt und so. Ohne sich mal bewusst zu werden, was da tatsächlich passiert. Dass da ein hilfesuchender Mensch ist und Jesus sagt, ich würde erst die Hunde füttern und danach dich. Bitte, lest die Bibel mal mit einem frischen Blick. Aber das andere ist eben, das Kind ist dämonisiert. Der Teufel ist hinter Kindern her. Wusstet ihr das? Okay. Also was wir aus der Geschichte mitnehmen ist, böse Mächte nehmen Kinder und Jugendliche als ihr Ziel und versuchen, sie fertig zu machen, sie unter Kontrolle zu kriegen. Wir lesen weiter in Matthäus 17, ab Vers 14. Jesus und seine Jünger sind unterwegs und als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, da kam ein Mann zu Jesus, er warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab du Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker, er leidet furchtbar, oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Jesus erwiderte, was seid ihr für eine ungläubige und für eine völlig verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt den Jungen her. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen. Der Dämon verließ den Kranken und von dem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Also, wer ist hier belästigt, wer ist hier belastet, wer ist hier Epileptiker, weil er einen bösen Geist hat? Das Kind. Ich meine, wir wissen alle, dass der Teufel hinter Kindern her ist. Aber realisieren wir das? Leben wir so? Wie geht's weiter? Jesus ist empört, dass seine Jünger dem Kind nicht helfen konnten. Wer sind die Jünger heutzutage? Das sind wir, richtig? Das heißt, Jesus rüstet uns aus, dafür zu sorgen, dass diesen Angriffen auf die Kinder begegnet wird. Jesus macht uns fähig. Jesus gibt uns alles, was wir brauchen, um einzutreten für die Kinder und dafür zu sorgen, dass der Teufel seine schmutzigen Pläne in ihrem Leben nicht verwirklichen kann. Und er erwartet das von uns. Er hat die Jünger ausgerüstet und hat gesagt, ihr sollt das tun. Und die Jünger konnten es nicht. Und er sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Also, der Teufel ist hinter jungen Menschen her. Und die, die Jesus schon länger kennen, sind die, die ausgerüstet sind und die befähigt sind und von denen Gott das erwartet, dem entgegenzutreten. Wie sieht es heutzutage aus? Wenn wir uns angucken, was alles auf die nächste Generation einströmt. Damit das keine Wirkung hat, reicht es nicht, ihnen zu sagen, bist du, das ist schlecht. Das macht doch mal nicht. Geh doch mal weg. Lass das mal sein. Genauso wenig, wie das genutzt hätte, dem Kind hier in dem Beispiel zu sagen, hör mal auf, dämonisiert zu sein. Wir müssen eintreten dafür. Es muss in unserem Leben drin sein. diese Verantwortung, die wir für die nächste Generation tragen. Nicht dieses Ich, meiner, mir, mich, sondern die. Unser Ziel als Christen ist erreicht, wenn die nächste Generation auch zu Gott kommt oder genauso wird wie wir oder weit über uns hinaus wächst. Was würdet ihr sagen? Weit über uns hinaus wachsen. Also ich bin bei weitem nicht da, wo das Wort Gottes bezeugt, dass ich sein könnte. Und ich möchte, dass die nächste Generation dahin kommt. Ich habe vorher dieses Bild von einer Achterbahn, von Auf und Ab, von abenteuerlichen Sachen, von Action im Reich Gottes. Und ich möchte, dass die nächste Generation das auslebt. Ich möchte selber auch noch mehr kriegen, aber ich möchte, dass die das ausleben. Ich möchte, dass sie heilen und dass sie prophetisch sehen und dass sie Gott so nahe sind, wie man Gott nur kommen kann. Das möchte ich. Und Gott rüstet mich dazu aus. Und Gott erwartet von mir, dass ich mich dazu bereit erkläre, die nächste Generation auszurüsten. Okay, der Teufel ist hinter Kindern her. Jesus befähigt uns, dem entgegenzutreten. Und Jesus erwartet von uns, dass wir dem entgegentreten. Wird heute eine Kurzpredigt, aber ich vermute mal, dass es mit dem Anspruch, dass sie nicht langweilig wird, möglicherweise sogar kommt. Wie gesagt, ich habe den ganzen Stammbaum gestrichen. Matthäus 9, ab Vers 14. Darauf kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer, wir fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird allerdings eine Zeit kommen, wo der Bräutigam weggerissen sein wird. Und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das alte Stück wieder aus und der Riss, der wird noch ärger. Und man füllt ja auch nicht jungen Wein in alte Schläuche, der gärt ja noch und die Schläuche würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären auch nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes. Er warf sich vor ihm nieder und rief, meine Tochter ist soeben gestorben. Komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger kamen mit. Ihr habt schon den Verdacht, dass es mir jetzt weniger um die Schläuche geht, ne? Sondern eher um die Tochter. Aber der Gesamtzusammenhang. Jesus ist mitten in einer tiefen theologischen Debatte. Das ist wichtig. Eines Tages sollen die Jünger des Johannes sich bekehren und ihm nachfolgen. Johannes hat Jünger, Jesus hat Jünger. Wenn Jesus offenbar wird als der Messias, dann sollen diese Jünger des Johannes so vorbereitet sein, dass ihnen der Schritt ins Reich Gottes leicht fällt. Jesus tut hier ganz wichtige Sachen. Er bereitet die darauf vor, dass sie eines Tages zu ihm übertreten. Es ist gerade eine wichtige theologische Debatte und da kommt einer und sagt, mein Kind ist in Not. Jetzt überlegt mal, was wir machen würden. Du, ist schon okay. Vielleicht kannst du zu einem anderen Ältesten gehen oder ich nehme es auf die Liste, aber ich spreche gerade mit Bernd Scheven und wir sind gerade dabei oder ich spreche gerade mit... Jesus steht einfach auf und sagt, oh, das ist wichtig. Entschuldigung, Leute. Jesus nimmt die Probleme von Kindern ernst. Und Kinder haben bei ihm Priorität. Lasst die Kinder zu mir kommen. Stellt euch nicht in den Weg. Denen gehört das Himmelreich. Wie sind wir gestrickt? Nehmen wir Kinder wahr? Manchmal, wenn man nach dem Gottesdienst rumschaut, dann sieht man zwei Schichten. Das eine sind Erwachsene, die sich miteinander und das andere sind Kinder, die Erwachsenen aber genauso wenig wahrnehmen, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Und manchmal erschrecken die, wenn man sie mit Namen anspricht, weil man den Namen zufällig kennt. Naja, gut, sie erschrecken auch, weil sie Blödsinn machen. Aber Jesus ist mitten in einer... Und da fragen wir uns, wie habe ich meine Prioritäten gestrickt, ne? Wenn ich irgendwo bin, auf einem Treffen, gucke ich dann, dass ich die wichtigen Leute kennenlerne. Dass ich Leute kennenlerne, die mir was bringen. Ja, das hier sind Leute, die Die werden später mal zu Dienern Gottes. Und schaue ich vielleicht, wer ist da neu und wer hat was drauf und von wem kann ich was lernen? Oder gucke ich mich einfach ganz neutral um und merke dann sofort, oh da ist aber ein Kind, dem geht's nicht gut. Und bin ich dann bereit zu sagen, so jetzt möchte ich mich mit diesem Kind zusammensetzen. Jetzt möchte ich meine Verantwortung als Kind Gottes wahrnehmen und dieses Kind Gottes oder dieses Kind, das eines Tages ein Kind Gottes wird, nehmen und mich mit ihm zusammensetzen. Das ist interessant. Matthäus ist übrigens ein nicht chronologisches, also nicht zeitlich geschriebenes Buch, das vorne anfängt und hinten aufhört, sondern Matthäus ist immer wieder Lehre, dann kommen ein paar praktische Erlebnisse, dann kommt wieder Lehre, dann kommen wieder praktische Erlebnisse. Matthäus ist als Evangelium sehr strukturiert, das ist eigentlich ein Handbuch für Jüngerschaft. Ja? Also ist nicht chronologisch, normalerweise dann passierte das. Johannes ist so ein Buch. Johannes ist Augenzeuge und Johannes erzählt einfach, es war schon fast dämmerig und dann klingelte es, klopfte es, machte Kuckuck, wie auch immer. Und dann stand draußen dieser Nikodemus und der kam rein und wir waren schockiert. Das ist Johannes. Johannes merkt man den Augenzeugen an und dass er nacheinander erzählt. Matthäus ist sehr strukturiert. Aber hier betont er, es ist diese theologische Debatte, die Jünger des Johannes und Jesus spricht mit ihnen und es ist wichtig, dass sie verstehen, was er Neues bringt. Und es ist wichtig, dass sie vorbereitet sind. Und während Jesus mit den Jüngern redete, ganz bewusst stellt Johannes hier den zeitlichen Zusammenhang her und sagt, während Jesus die Jünger des Johannes darauf vorbereitete, ins Reich Gottes zu kommen, kam einer und sagte, mein Kind ist in Not. Und Jesus stand auf und sagte, sorry Leute, es gibt einfach Sachen, die wichtig sind. Und ließ die Jünger stehen. Okay. Wir nähern uns rapide der nächsten Bibelstelle. Wer hat da gedacht, dem Ende? Einige Zeit später, das steht jetzt im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Der wird auch der See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg, er setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das war kurz vor den Tagen, in denen die Juden das Passafest feierte. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wie können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage nur auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denar würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Und so weiter. Wir lesen manchmal über Details weg. Wer hat die Brot und die Fische? Ein kleiner Junge. Gott arrangiert sein Reich so, dass auch die Kleinsten ihre Rolle da drin haben und daran teilhaben. Gott hätte das Wunder jederzeit anders machen können. Ja? Wir haben überhaupt nichts zu essen, da ist gar nichts da. Ja, setzt euch und dann manifestiert sich aus der Luft Brot und Fisch. Oder wir haben nichts, nur Simon Petrus, der vorher so beschäftigt war, damit zu quatschen, dass er nicht dazu kam, sein Frühstück aufzuessen, hat das noch. Und, ne? Oder da ist ein alter Fischer, der kaum noch laufen kann, aber er hat sich doch mit uns geschleppt und er hat 2 Fische. Und ein alter Bäcker, der... Nein, Gott hat sich entschieden, dieses Wunder so zu arrangieren, dass es heißt, hier ist ein kleiner Junge, der sein Frühstück dabei hat, bei dem die Mama zu Hause gesagt hat, na schön, wenn du dir das angucken willst, weil es spannend ist, dann guck dir das an. Aber dass du mir nicht so spät wiederkommst und nimm dieses Körbchen mit, was zu essen mit. Ach Mama. Ja? Gott hat dieses Wunder so arrangiert, dass ein kleiner Junge eine wichtige Rolle spielt. Wir sollten das nicht unterschätzen. Das sind doch nur Kinder. Kinder können beten. Wenn ihr mal erlebt habt, wie Kinder und Jugendliche beten von Herzen zu Gott, dann sagt ihr nicht mehr, das sind doch nur Kinder. Ich meine jetzt nicht sowas wie, ich bin klein, mein Herz ist rein, oder lass uns mal im Chor vorm Essen sagen, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne. Ich habe als Kind das Vaterunser gelernt und hatte dann lange die Frage mit mir rumgetragen, was eigentlich ein Schuldigkern ist. Ich habe da so einen Kern, irgendwie was, ja, unseren Schuldigkern. Und irgendwann habe ich mich getraut zu fragen, es gab herzliches Gelächter. Aber wenn ihr mal erlebt habt, wie ein Fünfjähriger sich hinkniet und sagt, bitte Gott, lass meinen Vater wiederkommen, dann versteht ihr, dass die Tiefe der Beziehung zu Jesus nicht vom Alter abhängt. Okay? Kinder können sich in Gott versenken. Kinder haben diesen ganzen, ich sag mal, religiösen Müll, den wir manchmal mit uns tragen. Entschuldigung. Ja. Aber den haben die noch nicht so inhaliert. Und wir sind die, die verantwortlich sind, dass das auch nicht passiert. Sondern dass sie merken, ja, unsere Eltern, sie leben den Glauben so. Aber der Kern des Glaubens, der ist das hier. Der ist die Beziehung zu Jesus. Der ist die Liebe zu Jesus. Wir sind dafür verantwortlich, ihnen das klarzumachen. Es gibt eine Stelle, da heißt es, das Gesetz ist der Zuchtmeister zu Christus hin. Und der Zuchtmeister, das Wort dort heißt der Pädagoge. Pädagoge ist kein Erzieher, sondern das war damals jemand, der die Kinder zu Hause abgeholt hat, an die Hand genommen hat, dafür gesorgt hat, dass sie auf dem Weg dahin, wo sie hin sollten, in die Schule, dass sie dort nicht Blödsinn gemacht haben und abhanden kamen. Und dann hatte sie da abgegeben. Und das Gesetz, die äußere Regel, die Art und Weise, dass wir sagen, du kannst beten, du kannst die Hände falten, du sollst im Wort Gottes lesen und so weiter, das ist nichts anderes als ein Zuchtmeister. Das ist was, was unsere Kinder an der Hand nehmen sollen. Aber das Ziel ist nicht, dass sie den Glauben so leben wie wir und die gleiche äußere Form haben, sondern das Gesetz, die Regel, die Art und Weise ist der Zuchtmeister hin zu Christus, der sie hinbringen soll zu Jesus. Und der diese Beziehung zu Jesus schließen soll. Und dann sollen sie frei sein, ihre eigenen Wege zu finden. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das Äußere nur das Äußere ist und dass das Wichtige bleibt. Kinder können Lobpreis machen. Kinder können anbeten. Wenn ihr es mal erlebt habt, wie sie, nicht weil sie denken, Mensch, ja, um mich rum, die sind alle so, sondern völlig freiwillig, in die Anbetung kommen und da ein paar Leute hängen auf den Stühlen rum, ein paar Leute stehen da und singen aus voller Kehle, ein paar Leute stehen da und saugen einfach auf, aber man merkt, dieses Kind, dieser Jugendliche saugt sich gerade mit der Gegenwart Gottes voll. Dann ist das absolut toll. Ich war mal auf einer großen Konferenz, da waren ganz, ganz wichtige Sachen über geistliche Kampfführung. Und plötzlich stupst mich so ein bisschen der Geist Gottes an und sagt, nimm mal hier, Nebentrakt. Mir gedacht, oh, da weiß ich gar nicht, ob ich rein darf. Doch, doch, sonst stünde hier ein Schild. Okay, bin ich da rein. Landete ganz hinten oben auf einer Empore und konnte von oben runter gucken. Und habe gesehen, völlig hingegebene Kinder und Jugendliche, die in der Gegenwart Gottes schmelzen. Und ich habe gespürt, wie wichtig und wertvoll das Gott ist. Das ist cool, ne? Da oben spielt eine Lobpreisband und das sind Kinder, die da knien, die Gegenwart Gottes suchen, andere Kinder, die denen dienen, ihnen die Hände auflegen und dafür sorgen, dass das Reich Gottes weitergetragen wird. Ja, das sind doch nur Kinder. Also was wir in der heutigen Kurzpredigt betrachtet haben, ist, der Teufel ist hinter Kindern her. Wir sind diejenigen, die in der Lage sind und die beauftragt sind, ihn davon abzuhalten. Kinder haben für Jesus Priorität. Und Kinder sind ein wichtiger Teil des Reiches Gottes. Kommen in Gottes Plänen vor. Wenn ihr mal über die Bibel drüber geht, werdet ihr Kinder an allen möglichen Stellen finden, Kinder und Jugendliche. Wir hatten festgestellt, dass Maria wahrscheinlich ein Teenager war. Daniel, Gott hat sein Reich von einem Siebenjährigen regieren lassen. König Josia. Aber für uns sollte vielleicht hängen bleiben, dass wir das Thema Kinder neu in unserem Herzen verankern. Jetzt nicht alles andere wegschmeißen, aber dass wir, wenn wir in der stillen Zeit sind oder auch sonst zwischendurch mal, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und Kinder wahrnehmen als die nächste Generation, als wertvoll, als Baustein im Reich Gottes, als das, was Jesus nutzt, um zu sagen, so müsst ihr werden, damit ihr ins Reich Gottes kommt. Ich habe das schon mal gesagt, Jesus hat nicht einen Lehrer genommen und hat ihn mitten unter die Kinder gestellt und hat gesagt, Kinder, hier ist ein Lehrer, ein Bibellehrer, so müsst ihr werden, wenn ihr ins Reich Gottes kommen wollt. Sondern Jesus nahm eins von den Kindern und hat es mitten unter die Jünger gestellt und hat gesagt, so müsst ihr werden, wenn ihr ins Reich Gottes kommen wollt. Gut. Vater, danke für den Tag heute. Danke für deine Liebe und deine Gegenwart. Danke für Kinder. Wir bitten dich, dass wir sie so sehen, wie du sie siehst. Und wir bitten dich um die Gnade, dass wir gegen die Wege des Teufels, die heutzutage noch viel aggressiver und schlimmer sind als früher, dass wir dagegen aufstehen, dass du uns Weisheit gibst und ein Herz gibst, dagegen aufzustehen. Und wir bitten dich, dass die nächste Generation eine Beziehung zu dir hat und ins Reich Gottes reinkommt und diese Achterbahn lebt in einer ganz neuen, frischen und tieferen Art und Weise, wie wir das machen. Jesus, wir sind dankbar dafür, dass wir dich kennenlernen durften, dass du uns gefunden hast. Wir sind dankbar dafür, wenn du unseren Kindern nachgehst. Wir wissen, dass du der Hirte bist, der unsere Kinder sucht und der will, dass sie bei ihm sind. Danke dafür, dass du das Beste bist, was in unserem Leben jemals passieren wird und was passiert ist. Danke dafür. In deinem Namen segnen wir unsere Kinder. Wir segnen diesen Tag. Wir segnen unsere Herzen, dass sie bei dir geborgen bleiben. Amen.